Würdest du sagen, das war die schlechteste Keynote?
Nee, wir hatten schon schlechtere, glaube ich.
Ja, aber so in den Top 3 wahrscheinlich schon.
Ja, in den Top 3 schon.
Ja.
Also von den iPhone-Keynotes definitiv in den Top 3 von hinten.
Traurig.
Sehr.
Hallo und willkommen zur 123. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen alle 12 Wochen von den neuesten Tech News.
Ich habe tatsächlich mal in die Folgen reingeguckt, also so wann die immer rauskamen. Wir haben jetzt, glaube ich, seit Januar jeden Monat immer eine Folge gemacht.
Also müssten wir eigentlich sagen, wir kommen monatlich?
Ja, das, wie wäre es, wenn wir einfach uns nicht...
Nicht festlegen.
Ja, richtig.
Finde ich gut.
Genau.
Nimmt so ein bisschen den Erfolgsdruck. Also weißt du, wenn man halt so famous wie wir, dann spürt man schon auch manchmal den
Weißt
Druck.
Du, da waren wir so kurz auch vom Burnout.
Weil wir auch immer wieder aufnehmen und die Recherche vor allem.
Ja, die Recherche und das danach Editing anhören.
Das Editing
danach,
genau. Also das ist uns immer sehr wichtig, dass wir danach auch alles editieren.
Für Leute, die heute zum ersten Mal zuhören, das entspricht nicht der Realität. Also,
wir sind der einzige Podcast, den wir nicht selber anhören.
Richtig, also wir hören den Podcast nicht nochmal, nachdem wir ihn aufgenommen haben. Wird schon passen, so wie wir es gemacht haben. Und ja, genau. Sonst, der Markus arbeitet bei der Excentra und
da bin ich der CTO.
Genau, und ich arbeite tatsächlich nicht mehr bei der Excentra, aber der Podcast wird einfach weitergeführt, so wie immer. Und let's get right into it. Wir fangen mit der Keynote direkt an,
wie wir das immer machen, wenn die Keynote unser Thema ist. Und das war heute die iPhone-Keynote, die wie immer nicht mit dem iPhone anfängt, denn es ging los mit dem...
Das würden alle dann nachher schon abschalten.
Ja genau, genau. Also wenn dann nur noch irgendwie Apple Watch Series 10 kommen, das will ja niemand sehen. Wie gefällt dir denn das neue Design, Lukas?
Also ich habe es dagegen gehalten und dachte, hey, what the fuck, das ist genau das Gleiche. Aber die Ecken sind noch ein wenig mehr abgerundet.
Die Ecken sind ein bisschen abgerundeter. Die Bandhalterung ist gleich, also da, wo man das Armband reinsteckt. Das heißt, es bleibt kompatibel mit den ganzen Bändern, die man hat. Das war ja am Anfang ein großes Gerücht, ob sich das vielleicht verändert und ob man dann all seine Bänder neu kaufen muss. Aber nein, das bleibt so. Und es hat ein größeres und helleres Display und ich glaube, das war es auch schon, oder?
Ja, also ich habe es auch, also keine Ahnung, auf Video sieht man das immer so schlecht, aber... Ich fand jetzt auch nicht so, dass es der krasseste Unterschied ever war.
Nee, es ist eine schöne Modellpflege, glaube ich. Und jetzt ein groundbreaking neues Design ist es nicht. Was ich ganz spannend fand, hast du eine Stahl- oder eine Alu-Apple Watch?
Ich glaube Alu.
Ja, ich habe auch eine Alu und ich hatte mal im Apple Store eine Stahl an und die sind richtig, richtig schwer.
Ja.
Und deswegen fand ich es jetzt spannend, Stahl gibt es nicht mehr. Das ist jetzt...
Doch,
nein.
Hä? Computertechnik, Stahl, hier in Pfaffenhofen.
Klar. Stimmt. Ja, die haben jetzt auch noch... es gibt jetzt Titanium, also diese
Aerospace-Grade,
Polish Titanium. Die Stahldinger, die waren ja immer höherpreisig angesetzt und waren eigentlich meiner Meinung nach schlechter, weil sie einfach schwerer waren und so mega clunky am Armgelenk gehangen haben. Die sind jetzt aus Titanium. Ich denke, das ist wesentlich leichter.
Ja. Denkst du, die Astronauten auf der ISS, die jetzt gestrandet sind, denkst du, die haben Aerospace Titanium an ihrer Apple Watch?
Bestimmt, ja. Und da schauen sie dann den ganzen Tag die Atemübungen an.
Ja, ich glaube auch.
Ja,
apropos Atemübungen.
Es rettet Leben.
Natürlich, also so wie in keiner, also ich kenne keine andere Firma, die sich so sehr auf die Brust schreibt, dass sie ja die Welt retten und so viele Leben retten. Ich kann mir das schon auch vorstellen, also das tatsächlich ist, aber ich finde das schon immer ein bisschen auch dekadent, wie Apple sich damit brüstet.
Vor allem nicht angebracht. Also Apple ist ein hochkommerzieller, kapitalistischer Verein. Da irgendwie diese Values so in den Vordergrund zu stellen. Also es geht um Gewinn machen, es geht darum, Absatz zu kriegen. Und das ist schon in gewisser Weise ein ganz, ganz, ganz starkes Greenwashing. Ich glaube, wir haben auch eine Zahl, die wir heute ganz besonders oft gesehen haben, war 2030. Da geht es darum, dass Apple bis 2030 CO2-neutral werden möchte. Das finde ich toll. Ist super, ist ganz wichtig. Aber ob man damit jetzt so massiv in die Offensive gehen muss. Ich weiß
das Ding ist, nicht. Ich muss da jedes Mal lachen, weil ich da immer an die eine Keynote denken muss, wo sie ja
Mother
Nature oder wie auch immer. Das war so geil.
Sie hat sich persönlich bedankt. Ja.
Richtig. Aber warum rettet die Apple Watch jetzt noch mehr Leben? Die können jetzt anscheinend Sleep Apnea erkennen. Was ist das, Markus?
Das ist, wenn man nachts aus Versehen nicht mehr atmet.
Richtig.
Schlafapnoe heißt das, glaube ich, auch Apnoe oder so auf Deutsch.
Ja.
Und da ist sicherlich kein Fehler, wenn man das erkennt. Aber die Frage ist halt auch, wer hat dieses junkie Ding irgendwie nachts am Arm?
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde,
lädt man es dann? Also was ist denn bitte dein Workflow, wenn man das die ganze Zeit am Arm hat?
Das ist nämlich auch mein Ding. Also ich habe mir ja eine refurbished Uhr gekauft. Und ich glaube, da war an sich schon wahrscheinlich der Akku ein bisschen schlechter, aber der Akku ist an meiner auch so schlecht, ich schaffe das teilweise nicht mal durch, wenn ich jetzt einen langen Tag habe, also von 8 bis irgendwie, sagen wir mal 23 Uhr bin ich unterwegs, weil ich bin dann nicht zu Hause und chill dann da, sondern gehe dann irgendwie noch in eine Bar oder was weiß ich, dann ist die bis 23 Uhr halt leer.
Ja, geht mir aber genauso, also vor allem, wenn man dann mit der Uhr tatsächlich noch was macht, also ich mache ja ab und zu wirklich nur Kleinigkeiten damit, vielleicht mal Spotify steuern oder irgendwie nach dem Wetter schauen, dann geht die schon relativ schnell leer und ich kriege dann auch relativ fix meistens die Warnung, hey, du solltest heute Nacht das Ding laden, sonst geht das Ding leer.
Ja, ich weiß es auch nicht, was sie sich da vorstellen, aber wahrscheinlich, wenn man nach Hause kommt, bevor man ins Bett geht, Rinnen machen und dann, wenn man schlafen geht.
Sie haben ja betont, dass man in 30 Minuten oder so auf
80% kommt.
Ja. Das wäre dann so die typische, wie ich tue es weg beim Duschen. Aber genau. Apropos Wasser, es hat zwei neue Sensoren, das ist vielleicht ganz spannend. Einmal die Wassertiefe und einmal die Wassertemperatur, wobei ich glaube, die Wassertiefe kann man über das vielleicht schon vorhandene Barometer irgendwie rechnen, weiß ich nicht. Wassertemperatur fand ich spannend, weil vielleicht ist es auch der gleiche Sensor, den man irgendwie dann mal für Körper- und Raumtemperatur nutzen könnte. Weil ich finde nach wie vor, das fehlt noch komplett. Also bei Wassertemperatur verstehe ich es, dass das einfacher ist als Raum- und Körpertemperatur. Weil bei der Wassertemperatur bist du ja umflossen von dem Wasser. Und das Wasser ist meistens kälter als die Uhr, also ist die eigene Hitze, die die Uhr ausströmt, nicht mehr relevant. Vielleicht geht es mal irgendwann in die Richtung, dass man tatsächlich die richtige Lufttemperatur auch noch messen kann. Aber für Taucher ist es sicherlich spannend. Für uns, die wir hier weit und breit kein Meer haben, bleibt es, glaube ich, genauso unspannend wie die neue Tides-App. Oder wolltest du schon
also wissen? Ich muss sagen, die Wassertemperatur, das ist doch mega geil. Dann kann ich nämlich gucken, wann das Wasser kocht.
Stimmt, da kannst du dann einfach dann deine Hand reinhalten ins Wasser.
Bitte nicht machen, das ist ein Spaß.
Wir kriegen sonst noch
explizit Anklage. Bitte macht euren Arm nicht in einen kochend heißen Topf mit Wasser.
Und wenn ihr es macht, dann waren wir nicht schuld.
Ja.
Die Ultra bleibt so, wie sie ist, aber sie hat eine neue Farbe und neue Bänder.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Ist die Ultra für dich? Ist die für dich? Hat die dich jemals gereizt? Ist sie so?
Also, wenn ich jetzt wirklich irgendwie Hochleistungssport irgendwie machen würde, dann würde ich es mir vielleicht tatsächlich überlegen. Aber, also, keine Ahnung. Das sieht, also ich finde, die sieht auch nicht hübsch aus.
Nee, die ist halt
so bulky.
Die ist halt jetzt auf Akkuleistung optimiert.
Ja.
Und dann siehst du halt, wie es dann aussieht.
Ja, richtig.
Gut, also die Ultra kostet, ich glaube, es ist ein bisschen billiger geworden, wenn mich nicht alles täuscht, nagel mich nicht fest, aber 7,99 ist, glaube ich, ein wenig billiger, als es vorher war zumindest.
Du musst dir mal vorstellen, diese fucking Ultra kostet so viel wie das neue iPhone.
Ja.
Das ist doch insane. Nur für dieses Ding, was du da am Arm hast. Das ist doch krank.
Naja, ich habe hier vor mir ein Mischpult liegen, das.
Ja, wow. Du hast auch ein Auto auf deinem Parkplatz stehen. Aber trotzdem, ich finde das heftig, dass du quasi für die Accessory für dein Handy genauso viel zahlst wie für das Handy.
Ja, aber ich verstehe das, es geht halt. Also ich habe mir ein Fahrrad gekauft und da ist Garmin relativ stark bei diesem ganzen Sport-Tracking-Zeug.
Ja.
Und diese richtig professionellen Garmin-Sport-Accessoire-Dinger, die liegen halt auch in dem Preis. Also ich glaube halt einfach, der Markt ist da angesiedelt. Also ich glaube, das ist einfach das, was der Markt hergibt.
Ja. Na gut, let's go.
Machen wir einen Haken dran an die Apple Watch Series 10. die kann man jetzt kaufen, ist ein bisschen runder. Und Preise haben wir irgendwie verpasst oder haben sie gar nicht gesagt? Bin ich mal gespannt, wie das im Markt einschlagen würde. Würdest du dir eine neue kaufen?
Daher, dass mein Akku langsam echt schlecht wird, bin ich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht mal eine neue kaufe. Aber ja, ob es jetzt die 10er sein muss, weiß ich nicht.
Ja, bei mir ähnlich, nur dass mein Akku noch hält und ich mir deswegen keine kaufe.
Ja. Kaufst du dir vielleicht neue AirPods?
Nee, aber ich bin ein bisschen pissed.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich habe dich die ganze Zeit gefragt, hä, das ist doch jetzt einfach, jetzt nehmen sie, also sie haben AirPods 4 vorgestellt, die normalen, nicht die Pro, und haben alle Features, die in den jetzigen neuen AirPods Pro drin sind, einfach auf die AirPods geholt.
Genau, das wäre zur Erinnerung sowas wie Transparency Mode, USB-C Charging, der Force Sensor, ein Speaker im Case.
Ja, insgesamt Active Noise Cancellation. Genau, einziehen. Ne? Also, und
ja. Adaptive Audio und Conversation Awareness, also Adaptive Audio ist, dass es automatisch irgendwie erkennt, ob gerade jemand spricht oder nicht, und Conversation Awareness ist, dass wenn jemand spricht, es das erkennt und dann diese Frequenzen beziehungsweise in dieser Zeit dann die iPhones einfach aufmachen. Die AirPods einfach aufmachen.
Ja, also weiß ich nicht.
Man hat jetzt alle Features drin, also letzten Endes hast du jetzt zwischen, also um uns gleich zu spoilern, die AirPods Pros, die wurden nicht aktualisiert. Da gab es nur
sind genau die gleichen.
Die Ankündigung von Software-Updates, da kommen wir jetzt gleich dazu, aber die bleiben so, wie sie sind. Die haben ja letztes Mal schon nur ein neues Case bekommen mit USB-C.
Ja.
Also ist der Abstand zwischen AirPods 4 mit Active Noise Cancelling, da kommen wir gleich dazu. Die AirPods gibt es nämlich in zwei Varianten, die AirPods 4. Da ist der Abstand zu dem Pro letzten Endes nicht mehr da, außer halt diese Gumminupsis, die halt das Ding ein bisschen fester im Ohr halten und in drei Größen customizbar sind.
Ja, ich verstehe es nicht. Weil das Case kann jetzt auch das Gleiche. Ich glaube, eine Sache kann das Case nicht. Und zwar dieses Ding, wo man so einen Ding durchfädeln kann.
Stimmt. Skandalös. Du kannst keinen
ich weiß nicht, wie man das nennt.
Loop.
Ja, so ein Loop da reinmachen.
So ein Loop geht nicht.
Krass.
Tja, okay.
Ja, jetzt wissen wir's.
Jetzt bin ich froh. Also, ich habe auch einen Loop drin tatsächlich. Weil man es damit richtig gut aus der Hosentasche rausfiddeln kann. Die gibt es in zwei Varianten. Wir haben nur die Dollarpreise. $129 für die Variante ohne Active Noise Cancelling und $179 für Active Noise Cancelling. Und das war's.
Ja, also wenn das so bleibt, dann hole ich mir, glaube ich, in Zukunft vielleicht echt nur die normalen.
Ja, musst du vielleicht nochmal schauen, ob die in dein Öhrchen passen, weil die sitzen halt doch nicht so fest.
Die haben doch tausende Studies gemacht, tausende Ohren haben sie
hat Tim Cook persönlich ausgefingert und
ja, auf jeden Fall haben sie jetzt auch neue AirPods Max.
Nee, haben sie nicht, die haben nur ein USB-C.
Ja, doch, das sind aber die neuen, ja genau. Also es sind die gleichen, die haben jetzt nur USB-C, weil sie es machen müssen, sie haben neue Farben.
Neue Farben, Lukas.
Ja, und für $549 kriegt man die.
Bist du am Start, genau. Also da würde ich auf jeden Fall immer auch hier die Biodynamik-Kopfhörer wegwerfen, die wir gerade auf dem Ohr haben.
Nee, vor allem würde ich die alten AirPods Max wegwerfen. Also wenn hast,
ja klar, also dann jetzt hol dir auf jeden Fall die neuen Upgrade Farben. Auf USB-C und die neuen Farben, das lohnt sich sicherlich.
Mega.
Zu den AirPod Pros, ich habe nicht ganz verstanden, ob das, was wir euch jetzt erzählen, rein, ich glaube, also es kann nur Software-Feature sein. Ich habe aber nicht verstanden, ob das dann nur mit den AirPod Pros geht.
Ich glaube schon, weil sie ja auch gesagt haben, ja, mit der Passive Noise Cancellation, mit den Nupsis.
Ja, wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich geht es dann nur damit.
Also was gibt es? Es gibt drei Features. Feature Nummer eins ist Gehörschutz.
Ja, Sie haben das liebevoll PAA genannt. Wie war das?
Genau, PAA.
Protection, Awareness.
Und Augmentation or…
Weiß ich nicht mehr.
Keine Ahnung, wissen wir nicht mehr. PAA. Also Protection, was bedeutet das? Du bist in einem lauten Konzert oder du möchtest mit deinem Bohrhammer lustige Dinge wegbohrhammern, dann kann man sich die Dinger ins Ohr stecken und die machen dann wahrscheinlich über dieselbe Technologie, die ja auch das ANC macht, einfach den Lärm weg.
Ja, und aber auch machen das aber auch so, wie die Dynamic Range das dann quasi wieder hergibt. Also wenn du auf einem Konzert bist, dann kannst du das auch tragen, um halt weniger Volume drauf zu haben, aber das Konzert noch so wahrzunehmen, wie es eigentlich ist.
Genau, und das ist immer die, also das vielleicht mal kurz angeschoben, ich bin ja Musiker, das ist immer die Herausforderung, wenn man sich Gehörschutz oder einfach nur so ein Tempotaschentuch reinsteckt, dann werden manche Frequenzen ganz stark rausgenommen und sind fast gar nicht mehr da und andere Frequenzen sind mega da und dann klingt es immer so, als wäre man so unter Wasser oder so. Und deswegen kriegt man praktisch den Mix nicht mehr so mit, wie er eigentlich gedacht war. Und was man dann halt immer braucht, sind diese sogenannten linearen Filter, die man dann reinsteckt. Die filtern praktisch linear. Das heißt, die filtern immer gleich, jede Frequenz. Und das kann jetzt auch, können jetzt auch die AirPods Pros. Den Fall mit den Musikern, die das beim...
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ein absoluter Bullshit-Use-Case, den sie da gezeigt haben, dass da quasi eine Band ist, die dann alle AirPods drin haben, damit es nicht so laut ist. Die tragen fucking in ihr Monitoring vielleicht auf einer Bühne, wenn die da spielen? Hallo?
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen gedacht an halt Hobbyisten.
Ja, aber
schon.
Die kaufen sich dann AirPods Pro.
Die kaufen sich dann extra AirPods Pros und nicht. Und das ist der Punkt. Also dieses Feature, da geht man selbst, also die billigsten linearen Filter, die kann man sich selbst, wenn man das irgendwie professionell beim Hörgeräteakustiker irgendwie kauft und vielleicht noch ein bisschen anpasst, die gibt es so für 30 Euro. Ja. Also wenn einem dieses Feature wirklich so viel wert ist und die sehen vor allem nicht so albern aus. Also da stehst du halt dann auch nicht auf dem Konzert irgendwie in der Crowd. Meinetwegen im Moshpit und hast dann da deine AirPods drin, sondern das sind halt Dinger, die halten richtig fest.
Ja.
Und die gehen
und die
auch
sehen,
aus da oben.
Die
und
sehen halt
raus.
Auch
das
so aus.
Nicht, genau, die sehen auch nicht so affig aus.
Also, ja, man kann jetzt auch einen Hörtest machen.
Genau, warum das jetzt nur auf den AirPods Pros geht, verstehe ich nicht, weil das ist letztendlich das Abspielen von einem Sinuston und dann die Reaktion messen auf dem iPhone.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Finde ich aber spannend, weil ich... ich höre ja sehr gerne und mein Gehör ist mir sehr wichtig. Und ich kann tatsächlich so ein bisschen beobachten, bis zu welcher Frequenz ich noch hören kann. Also ich bin immer noch deutlich besser als der Durchschnitt in meinem Alter. Aber man wird mit der Zeit tatsächlich schlechter.
Ja, das ist halt menschlich.
Genau, also die hohen Frequenzen, die sind irgendwann weg.
Naja.
Und wenn die weg sind, das
genau,
war meine Überleitung.
Wo vielleicht noch mehr Frequenzen weg sind, sind bei hörgeschädigten Leuten oder Leuten, die, ja, halt nicht mehr so viel hören, die können jetzt die AirPods Pro als Hörgerät benutzen, die tatsächlich dann auch irgendwie Speech genau irgendwie verstärken und so. Und da haben sie auch ein Video gezeigt, wo ich mir so dachte, also da, das war irgendwie auf einer Hochzeit oder so, irgendeine Rede an die Mutter, dann fängt der Sohn an zu reden.
Und das Erste, was die Mama macht, ist, sich dann die AirPods reinfädeln.
Genau, und dann macht sie sich vor allem, als ob diese Mutter nicht vorher schon diese Dinger da reinmacht. Du musst dir vorstellen, die war jetzt da wahrscheinlich 2 Stunden auf dieser Party, hat nichts gehört. Und jetzt entscheidet sie sich, ach so, ich werde direkt angesprochen, dann mache ich doch vielleicht mal die AirPods rein. Und dann hat sie die AirPods reingemacht und das sieht halt auch so dumm aus, weil natürlich denkt man, wenn man AirPods drin hat, dass man halt Musik hört und nicht, dass das ein Hörgerät ist.
Ich frage mich, ob sich diese Perception irgendwann ändert.
Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist, also ich kenne das ja, ich habe das tatsächlich bei dem, den du auch kennst, dem TikToker Levi.
Ja.
Der hat ja auch, der hat auch Hörgeräte und man muss halt auch dazu sagen, die Hörgeräte sind fucking gut. Die
sind
man kann relativ. man kann da mit jedem Handy Bluetooth sich connecten und dann auch Musik abspielen. Also wozu, warum sollte ich mir, wenn ich wirklich hörgeschädigt bin, AirPods Pro holen? Als Hörgerät?
Ich glaube, das ist ein Mitnahmeeffekt. Also ich glaube, es geht wirklich darum, dass wenn du nur schwach beeinträchtigt bist, dass du dann halt also mehr geht da auch nicht, weil erstens du kriegst verschrieben von deinem Arzt, das bezahlt in der Regel die Krankenkasse und das ist dann halt auch ein ganz anderes System. Also das muss ja angepasst werden auf dich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das mit diesem System irgendwie kann. Es ist vielleicht nice to have für Leute, die leicht beeinträchtigt sind oder in manchen Situationen sich unwohl fühlen. Und letzten Endes ist es ja auch, das muss man auch nochmal sagen, nicht mehr als diese Conversation Awareness. Also mehr macht ja ein Hörgerät eigentlich auch nicht.
Ja. Und ich sag dir jetzt einen Use Case, der aber nichts mit dem Use Case zu tun hat, den Apple vorgestellt hat. Du musst dir jetzt vorstellen, du sitzt im Büro und hörst, also sitzt in einem Großraumbüro und hörst die Kollegen lästern, ein bisschen flüstern. Machst die AirPods rein, Hörgerätmodus und dann hört man. Das ist eigentlich ein Spionagetool, einfach um andere zu belauschen.
Ob das nicht geht, ob man da nicht sein iPhone irgendwie durchrouten kann, dass du dein iPhone halt irgendwo hinlegst und mit dem Mikrofon dann.
Ja, das geht so oder so. Da gibt's
bestimmt doch irgendwelche Features.
Nee, du kannst ja einfach, natürlich kannst du einfach dein iPhone irgendwo hinlegen, kannst dann mit den Kopfhörern, da kannst du ja eine App einfach installieren, der dann das.
Ja, ich glaube auch, dass es geht.
Ja, also das ist, glaube ich, nicht schwierig.
New Fear Unlocked. Gut.
Genau.
Kommen wir zu dem Wichtigsten, zu dem iPhone 16. Und wir haben die ganze Zeit rumgerätselt, was ist dieses Schnupsi-Ding auf der Seite, an der der Anschalt-Button ist.
Ja, und ich dachte ja, es ist die 5G-Antenne, weil ich dann nämlich schon mal enttäuscht wurde. Ich dachte, geil, jetzt bringen die Touch-ID back, weil Face-ID scheiße ist.
Und ich dachte, es wäre der SIM-Karten-Tray, der Slot, wo man es reinstecken kann.
Aber es ist ein neuer Button.
Ja, so ein halber Button. Also sagen wir erst, was es ist. Also den Action-Button, den gab es da schon beim iPhone 15 Pro.
Genau.
Das ist einfach ein Button, den kann man belegen mit einer Aktion.
Und den gibt es jetzt auch auf dem iPhone 16.
Genau, und den gibt es jetzt auch auf dem iPhone 16. Und jetzt gibt es einen dedizierten Camera-Control-Button. Früher hätte man da Shutter dazu gesagt. Und vielleicht springen wir jetzt mal in unserem Pad nach unten. Dieser Camera-Control-Button, der kann zwei Stufen. Einmal so Click und Press, also einmal so wirklich so durchdrücken mit haptischem Feedback und dann irgendwie nur so kurz ein bisschen antippen. Und man kann damit sliden und ich fand die User Experience, zumindest das, was man in den Videos gesehen hat, eigentlich ganz angenehm.
Ja, sah jetzt ganz cool aus. Die Frage ist, wie oft benutze ich das?
Ja, genau.
Kann ich nicht genauso gut einfach auf mein Handy tippen? Das ist doch Touch.
Ja, ja, das also, haben wir auch gedacht. Also
sorry, damit irgendwie den Zoom einzustellen, ich kann auch mit meinem Finger zoomen?
Ja,
genau. Ich habe doch meinen Finger da eh.
Der Finger ist sowieso da und es ist vielleicht sogar noch mal ein bisschen intuitiver. Und vielleicht sind es diese Schnappschuss-Situationen, aber ich habe halt selten ein Motiv, das sich irgendwie wegbewegt oder so. Also wo ich mir jetzt denke, oh Gott, ich muss jetzt ganz, ganz dringend mein Kind irgendwie fotografieren, weil es jetzt gerade irgendwie total süß schaut. Turns out, ich habe kein Kind. Vielleicht braucht man dafür Haustiere und Kinder, um das zu appreciaten. Hast du ein Haustier?
Hast du das nicht mit den Arbeitskollegen?
Stimmt.
Boah, jetzt schaut der Arbeitskollege so süß.
Die Arbeitskollegen, die schauen immer betrüppelt. Da gibt es nur eine Emotion. Außerdem fotografiere ich den. Ich sollte vielleicht mal anfangen mit so.
Ja.
Weil dann würde.
Ja, dann kannst du coole LinkedIn-Posts machen.
Ja, so LinkedIn-Posts. Und vielleicht macht mir mein iPhone dann auch irgendwie so Alben mit meinen Arbeitskollegen. So.
Ja, richtig.
Merch-Requests und Code-Reviews mit Maxi.
Ja, das haben sie auch angekündigt, irgendwie da mega geile Alben zu erstellen.
Ich freue mich schon auf so schöne Bilder wie Parkplatz-Erinnerungsfotos der letzten 3 Jahre.
Ja, richtig. Und zwar macht das Apple natürlich mit Apple Intelligence. Ja, also das war literally nichts Neues.
Pfaffenhofener Whiteboards, ganz viele Whiteboards. So ein schöner Film, so ein atmosphärischer Film mit Whiteboards.
Ja.
Mal Architekturzeichnungen, mal irgendwie.
Ja, sonst.
Brainstorming.
Ich mach weiter. Deutsch ist nicht angekündigt als Sprache. Und ich hatte auch eine sehr interessante Beobachtung. Sie haben gesagt, ja, sie fokussieren sich jetzt erstmal auf Englisch und englische Dialekte, irgendwie, was weiß ich, New British Zealand, England, British, ja, genau. Und alles mögliche.
Französisch, Spanisch und ich glaube Portugiesisch.
Genau, und da dachte ich mir dann so, ah, okay, Deutsch nicht. Und dann habe ich aber nochmal nachgedacht, hey, warte mal, das sind ja auch nicht mal unbedingt europäische Sprachen, also natürlich kommen die aus Europa, aber das sind Sprachen, die man in Amerika spricht, ne? Kanada, genau, also Französisch.
Die auch außerhalb der EU Relevanz haben.
Ja.
Und
Portugiesisch, Spanisch, Südamerika.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Apple Intelligence, dass Apple es durchzieht. Also das hat sich ja schon angekündigt, dass das jetzt so ein bisschen als Druckmittel, als Geißel verwendet wird, um sich gegen die EU zu behaupten.
Ja, mal gucken, wie lange das
mal
hält.
Mal schauen, ob das funktioniert.
Ja, aber das ist halt auch so, ich frage mich auch, ob da nicht irgendwann die Verbraucherzentrale sagt, ja, also ihr bewerbt hier das Handy
ja, genau, das,
mit
das
diesen
ist
Feature
dann halt der
und wenn man sich das kauft, kann man die gar nicht benutzen. Also,
genau.
Ja.
Also ich bin, da öffnet sich, glaube ich, eine ganze Pandora-Büchse.
Ich glaube auch, ja.
Die uns noch viel, viel, viel Inhalte für unsere Podcast-Folgen bereiten wird. Ich glaube, da werden die News nicht weniger werden. Man kann jetzt auch so ein bisschen dreidimensional fotografieren. Also die Kamera, die hat, das sind ja zwei Linsen oder mindestens zwei Linsen, wenn man das Promi dazu nimmt. Und da kann man dann so Stereo-Fotografie machen.
Ja, halt nur für die Apple Vision
ja,
Pro.
Und genau, und das, was man ja da gesehen hat, war jetzt auch, so muss ich sagen, ein bisschen. Also man kann halt so ein bisschen hin und her wackeln.
Ja.
Und dann sieht man
das
halt
ist das krasse,
so
neue Feature,
leichte
Markus.
3D-Effekte. Da frage ich mich jetzt auch, da waren irgendwie das magische Auge 1992 interessanter.
Ja, sie haben noch ein letztes, sie haben auch noch gesagt, mehr Batterie. Ja, aber wie viel mehr Batterie?
Nicht, also weder in Milliampere noch in Prozent. Wahrscheinlich, also für mich bedeutet das, wenn sie das nicht sagen, das ist dann wahrscheinlich eine Mischung aus Software, Energie einsparen und vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Akku-Kapazität.
Ja, und dann ist das wahrscheinlich so marginal, dass es ihnen peinlich wäre, irgendwie eine Zahl unter 10% oder 10%
genau,
da zu zeigen.
Genau, weil mehr Batterie heißt ja nur 1% besser als.
Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt irgendwie einen Gain von 8% hatten, was ja auch schon mal ganz gut ist, aber Apple das dann peinlich ist, wenn sie dann nur 8% hinschreiben können.
Ich finde Batterielaufzeit auch immer, also weißt du, mit welcher Nutzung? Also
ja,
was
klar,
ist denn
das ist
dein,
natürlich eine schwierige Metrik.
Sind
ja.
es die TikTok-Surfer, sind es die Leute, ja. die drauf lesen?
Oder drauf gamen oder so.
Oder Spotify hören, schwierig. iPhone 16 Pro.
Preis 799 Dollar fürs normale, das ist 16,1 Inch und dann 899 Dollar für das Plus, das ist 6,7 Inch.
Da, ich weiß jetzt gar nicht, was die aktuellen Preise sind, aber es ist schon happig. Also, ich meine,
ich glaube, das ist der gleiche Preis tatsächlich, so wie das letzte iPhone.
Ja, immerhin, immerhin.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zum iPhone 16 Pro. Das Wichtigste und damit auch das Unwichtigste, weil es eigentlich gar nicht wichtig ist, es hat ein bisschen ein größeres Display.
Genau, also es sind jetzt 6,3 Inch für das normale Pro und das Pro Max sind 6,9 Inch.
Ja, ich habe gerade Verge aufgemacht, die haben jetzt natürlich auch vor 4 Minuten schon die Keynote gecovert und ich habe gerade vorhin gesagt, das ist eigentlich nur ein Shutterbutton und die Headline von The Verge ist, don't call it a Shutterbutton.
Sehr gut.
Es kann unter anderem mit dem Shutterbutton eine Slow-Mo aktivieren.
Ja, es hat jetzt 4K 120 FPS.
Damit kann man.
Hat es aber, glaube ich, vorher auch schon. Also das 15 Pro hatte das, glaube ich, auch schon.
Ja, aber ich glaube einfach, dass Slow-Mo damals nicht ging, weil der Chip einfach zu lahm war und es dann mega Schlieren gezogen hätte. Also jetzt gibt es auf jeden Fall ganz offiziell eine unterstützende Slow-Motion, also eine, wie heißt das auf Deutsch, Zeitlupe. Eine Zeitlupenfunktion, allerdings mit festen Frameraten. Also man kann das auch nicht so variabel machen, sondern es hat immer irgendwie eine besondere Ratio, die dann funktioniert.
Ja, on device. Du kannst natürlich, klar, das Video nehmen in ein Video-Editing-Programm und dann kannst du es natürlich so runterslowen, wie du möchtest.
Ich garantiere dir, dann sieht es halt wieder scheiße aus.
Ja, das kann gut sein.
Angeblich besseres Mikrofon.
Genau, und dadurch enabled einen Audio-Mix-Mode, wo man dann aufgenommene Videos
KI unterstützt
isolieren kann.
Mischen kann. Also vielleicht ganz praktisch erklärt, du nimmst irgendwie eine Szene auf, die du vielleicht für einen Film oder für einen Kurzfilm oder so machst und dann kannst du sagen, du willst jetzt, dass der Sprecher im Audio-Panorama in der Mitte steht. Normalerweise hast du ja sehr viel Raumklang mit dabei und dann kommt es irgendwie so von allen Richtungen. Und es ist ja auch kein Stereo-Mikrofon und dann würde isoliert werden, dass dann der Sprecher in der Mitte steht. Zudem kann man, offensichtlich auch AI unterstützt, sagen, dass man nur die Stimmen hören möchte der Menschen, die auch im Bild sind.
Ja.
Fand ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch spannend. Ich frage mich bloß, ob es wirklich genauso funktioniert.
Ja, und ich frage mich, ob ich dafür eine Anwendungsfall habe, weil ich bin halt kein Filmer.
Ja, Ja, das stimmt.
Und eigentlich muss man sich ganz generell die Frage, also ich besitze seit irgendwie Jahren ein iPhone Pro, sind wir überhaupt die richtigen Kunden von iPhone Pro, frage ich mich.
Nee, also ich werde mir auf keinen Fall nochmal ein Pro holen. Ich habe es mir damals geholt, weil ich mir dachte, ja, wenn schon ein iPhone, dann hole ich mir auch das Pro. Aber ich habe nach den ersten paar Monaten direkt gesagt, ich will mir nie wieder ein Pro holen, weil das ist so, also die Features, die da drin sind, die nutze ich niemals. Und wenn ich wirklich mal irgendwie ein Video mache, dann reicht mir das normale iPhone.
Also ja, es ging mir ja genauso. Also ich habe jetzt ja die letzten Monate 2 professionelle Videos produziert. Turns out, kein Footage ist mit dem iPhone geschossen. Also
ja, hättest du mal machen müssen.
Wir haben halt
dann wäre es viel besser geworden, so wie bei The Weeknd.
Gescheite Kameras mit gescheiten Linsen. Also.
Ja, also ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, dass das nötig ist.
Ja, aber du wirfst das Cubase weg.
Richtig, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nötig. Und zwar, wenn ihr Musik macht, dann wisst ihr ja, was eine DAW ist. Das ist, wofür steht DAW?
Digital Audio Workstation.
Genau, dann, das ist halt ein Audio-Bearbeitungsprogramm.
Mehrspurrekorder.
Genau, und die kann man jetzt eigentlich alle wegwerfen, weil genau. Apple hat das... die beste DAW jetzt auf den Markt gebracht, auch ihre eigene, die sie haben, Logic. Genau,
die heißt Voice Memo.
Genau, das ist jetzt Voice Memo und das ist einfach ein Game Changer. Du kannst eine Voice Memo aufnehmen, wo du zum Beispiel eine Gitarre aufnimmst und dann kannst du drüber quasi aufnehmen.
Quasi mit einer zweiten Spur.
Das ist einfach krank.
Also unglaublich und das Ganze waren dann auch noch 3 Minuten in der Keynote wert.
Ja, und es war absolut peinlich, wie die, also natürlich ist das eine Schauspielerin oder so, aber ja, ich fand den Spot auch sehr, sehr lustig.
Ich wäre gern bei dem Casting dabei gewesen, so, die sollen ja spielen sie mal Gitarre und singen dazu und dann, boah nee, das ist zu gut. Ey, die trifft alle Töne und die kann auch mehr als 3 Akkorde.
Du bist nicht so gut? Ah, perfekt, danke. Ja, dich nehmen wir. Naja, no shade natürlich an diese Person.
Das iPhone Pro kostet ab $1,000 wieder. Also da sind wir auch wieder beim selben Price-Tag, wenn man da ein bisschen Speicher dazu haben möchte oder gar aufs Pro Max gehen will, dann landet man jenseits der 1.200 Euro, würde ich jetzt mal mutmaßen.
Ja, das war die Keynote. Sehr ernüchternd.
Ja, also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also was ich ganz, ganz spannend fand, ist, wir haben uns sehr, sehr oft gefragt, ist das jetzt wirklich nur für...
Genau, nur für das, für die Plebs? Ist das jetzt nur für die Plebs?
Oder ist das jetzt für alle? Und ich glaube, es wird immer schwieriger, eine Story zu machen, die Plattform von der Hardware trennt.
Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gewollter Move ist, aber ich glaube, es ist auch, vielleicht geben sie mal dieses Gatekeeping der Pro, die sie als Pro-Features labeln, dass sie da mal vielleicht ein bisschen mit aufhören, dass das nur auf den Pro-gelabelten Geräten existiert?
Ja, oder bring back the Pro to Pro. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie tatsächlich im ProRes-Streaming, dass du das halt rausstreamen kannst auf eine Samsung STT8 oder was da gerade aktuell ist. Aber
dann holt sich das doch keiner mehr.
Dass das halt ein Pro-Feature ist. Oder meinetwegen macht da irgendwie Standard-ISO-Schraubdinger rein, dass man diese scheiß Cages von was weiß ich was nicht mehr braucht. Das wäre für mich ein Pro. Oder machst du ein bisschen mehr rigged, dass es halt nutzbar ist für Leute, die damit tatsächlich filmen. Es gibt ja, also machen wir uns nichts vor, es gibt schon noch einen Markt von, ich sage jetzt mal, die typischen Social-Media-Influencer, die halt mit Medien Geld verdienen, jetzt vielleicht nicht ihr Geld verdienen, aber ein bisschen Geld verdienen oder irgendwelche Marketingmenschen, kenne ich auch persönlich, die irgendwie Produkte fotografieren oder die ein bisschen Social Media für ihre Company machen und wahrscheinlich ist das die richtige Zielgruppe und ich glaube, so sollte man es auch irgendwie versuchen zu verkaufen. Ich denke, was die Erkenntnis, die wir jetzt hatten, dass selbst wir irgendwie als ausgewachsene Informatiker eigentlich keinen Bedarf auf diese Pro-Reihe haben, ist eigentlich in gewisser Weise ein Armutszeugnis, sowohl für den Feature-Schnitt als auch für das Marketing. Vielleicht ist es aber auch ein gutes Marketing, weil ich habe mir zumindest einreden lassen, dass ich ein Pro brauche, weil ich besitze eins.
Ja.
nichtsdestoweniger der Schnitt zwischen Plattform, also was dieses Ökosystem von Apple bietet mit Apple Intelligence, mit Software, die überall funktioniert, mit irgendeiner Seamless Integration und was die einzelne Hardware dann dafür individuell leistet und nicht leistet, das wird immer intransparent und das verschwimmt immer mehr. Und dass man halt zum Beispiel nicht weiß, und ich glaube, das ist so das wichtigste Takeaway, Apple hat einfach zu spät angefangen, die iPhones ML-ready zu machen. Also die iPhones vom Arbeitsspeicher her, Klammer auf, von dem wir nie offiziell wissen, dass es ihn gibt, Klammer zu, weil der nie dargestellt und kommuniziert wird, der war halt einfach zu wenig. Also ich habe hier ein iPhone 14 Pro und da wird kein Apple Intelligence mit einem lokalen Modell drauf laufen, weil der RAM nicht ausreicht. Und ich glaube einfach, dass da unter der Haube jetzt Dinge passiert sind, die vielleicht gar nicht so sehr im Marketing jetzt kommuniziert werden, weil die Kommunikation, die dann implizit stattfindet, die wäre sowas wie, hey, wir haben eigentlich den AI-Zug verschlafen und zu spät angefangen, unsere Geräte so auszulegen, dass sie on the edge diese AI-Sachen können.
Ja.
Und vielleicht ist das jetzt auch nur ein Invest in die Zukunft, dass man halt sagt, hey, das
kann auch sein.
Wir haben jetzt wenigstens mal eine Hardware, die für die nächsten 3-4 Jahre so ist, dass mal alles, was wir uns mit lokaler AI vorstellen können, funktioniert. Und das ist doch vielleicht das Takeaway.
Ja. Mein Takeaway ist ernüchternd.
Ja, meins auch. Ich werde mir wahrscheinlich nichts kaufen, weil ich habe mir was gekauft. Wir kommen jetzt nämlich zum Feedback und wow, Rückblick. Wow,
was eine Überleitung.
Ich habe ein E-Bike. Ich habe es ja schon.
Wie lief's denn?
Super gut tatsächlich. Also erstmal den Kauf. Das E-Bike wird subventioniert von meinem Arbeitgeber und deswegen läuft es über diese Business Bike App. Und das war eigentlich relativ straightforward. Also man macht da irgendwie so alles, man trägt sich da ein, man wird da vom Arbeitgeber freigeschalten. Turns out, das war ich, also mein Account und bla bla bla. Okay, gut, alles fein.
Dann geht es auch schnell, ja.
Dann geht es auch schnell, ja. Und dann bin ich da halt und dann stehe ich da in dem, da habe ich mir überlegt, Mensch, was willst du denn für ein E-Bike? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann, du hast ja einen Cowboy.
Ja.
Und das Cowboy ist eher ein Stadtrad. So muss man sagen, es ist ein funktionales Rad, mit dem man vor allem in der Stadt schnell von A nach B kommt.
Ja.
Jetzt habe ich ja, um schnell von A nach B zu kommen, eigentlich ein Auto. Also ich habe ein Bike gesucht, mit dem man auch so ein bisschen Sport machen kann. Sprich, ich wohne hier ja gegenüber von diesem Geroldsbach Gravel Track.
Mhm.
Und auf dem wollte ich halt fahren können,
ja,
ohne irgendwie danach mit Bandscheibenvorfall im Bett zu liegen. Deswegen wollte ich irgendwie schon so ein bisschen ein geländegängiges Bike und bin dann relativ schnell auf Empfehlung von Arbeitskollegen und Familienmitgliedern bei Cube gelandet.
Mhm.
Und habe mir jetzt ein Cube gekauft.
Ja.
Und bin damit top zufrieden, muss ich sagen. Ich war ein bisschen geschockt, wie wenig Cube möchte, dass man Fahrräder kauft.
Okay.
Weil die gerade Lieferprobleme haben ohne Ende. Also ich habe auch verstanden, es gibt irgendwie so Fahrradsaison und die hört jetzt wohl irgendwie auf.
Mhm.
Und realistisch kriegt man jetzt wieder im März Fahrräder. So war so, okay, ein bisschen die Aussage.
Krass.
So, hey, also wenn du jetzt ein Fahrrad möchtest, dann müssen wir mal schauen, was wir im Lager haben. Jetzt ist es so, dass ich, du kennst mich ja, sowohl sehr groß als auch relativ schwer bin, also fast 2 Meter mit 100 Kilo. Und da war dann die Auswahl doch noch so, dass ich ein voll ausgestattetes Cube, irgendwie Superior S, keine Ahnung, bekommen habe zu einem angenehmen Preis, irgendwie so 3.900 Euro. Und das ist schon recht gut, muss ich sagen. Und ich bin damit sehr zufrieden. Aber wir sind hier ein Tech-Podcast, deswegen will ich auf so ein bisschen auf die Technik drumherum eingehen.
Mhm.
Das Ding hat einen Bosch-Motor und Bosch hat zu diesem Motor ein System, welches besteht aus so einer Control Unit, also ein paar Buttons und einem beliebigen Display, wobei es entweder ein Display ist, das man dann von Bosch bekommt oder seinem eigenen Handy. Also man kann es entweder so nutzen, okay, wie du praktisch das Cowboy benutzt,
ja,
sprich indem man da sein Handy drauf packt oder indem man einen Bildschirm, es ist tatsächlich nur ein Bildschirm, von Bosch verwendet. Der, den ich auch nicht mehr abwählen konnte, weil ich das Fahrrad halt so genommen habe, wie es da rumstand und dann war der Bildschirm dabei und ich habe mir dann nur zusätzlich einen iPod, iPhone-Adapter dazu gekauft. Ich habe mir mal gedacht, hey, der Bosch-Bildschirm wird scheiße sein. Den verwendest du ganz sicher nie. Nimm doch dein iPhone da mit dazu. Rate mal, warum ich ein riesiger Fan von diesem Bosch-Bildschirm bin.
Weil es keinen Akku verbraucht?
Nee, also es ist, man kann es auch laden da drauf. Also das iPhone lädt dann auch über Dings da, das Magnetdings.
Ja.
Man kann das iPhone nicht lesen, wenn die Sonne drauf knallt.
Oh ja, das ist natürlich doof.
Also ich bin halt jetzt irgendwie im Sommer bei irgendwie Golden Hour gefahren, da knallt dir halt die Sonne drauf.
Ja.
Und entweder es hat gespiegelt wie Sau und die Perspektive war scheiße, oder es hat so viel Sonne geschienen, dass halt das Display nicht mehr lesbar war.
Ja, krass.
Und deswegen bin ich jetzt eigentlich bei dieser Flow-App, also bei diesem Bildschirm von Bosch geblieben. Und das ist eigentlich soweit ganz cool. Zumal die Flow-App, also das ist dann die App, die man auf dem iPhone hat, wenn die ich bin auf dem Fahrrad und bin im Display-Modus geht, dann sieht die auch so aus wie dieses Bosch-Display.
Ja, okay,
also die haben da praktisch dieselbe User-Experience, von daher macht das eigentlich nichts und ich bin damit relativ zufrieden. Und als Routenplanungs-App für die Fahrradtour nutze ich Komoot. Hast du das schon mal verwendet?
Ja, tatsächlich für den letzten Jogginglauf, den ich gemacht habe.
Genau, also fand ich relativ cool. Das ist eine Community, ist auch eine deutsche Firma, die das irgendwie macht. Ich habe bis jetzt tatsächlich noch nichts bezahlt. Ich bin überrascht, wie weit man kommt, ohne irgendwie einen Cent zu bezahlen.
Ja.
Habe irgendwie gesagt, ich will nur lokal hier arbeiten, Pfaffenhofen. Okay, bin ich eingeloggt, dann kann ich irgendwie in Pfaffenhofen jetzt irgendwie alle Routen mir anschauen. Habe auch schon ein paar Routen selbst geplant. Das geht in dem Editor auf Basis von OpenStreetMap echt relativ gut. Ja. Und bin sehr zufrieden. Also diese Kombination, also Komoot, ich kann dann auch die Routen direkt in diese Flow-App laden und habe dann die Navigation auf dem Bosch Display.
Ah, ja.
Und ich kann dann auch meine Routen dann halt wieder zurück in Komoot locken und die tauchen dann auch in Apple Fitness auf.
Cool.
Und das ist eigentlich genau, ja, sie tauchen doppelt auf in Apple Fitness, weil Komoot natürlich auch nochmal der Meinung ist, und wenn da meine Uhr noch der Meinung war, irgendwie, es hätte irgendwie ein Fahrradfahren erkannt, dann habe ich es dreimal. Da freuen sich meine Ringe. Aber ansonsten ist es echt eine ganz gute Experience und ich kann, wenn man sich so ein bisschen, also es ist jetzt nicht halt ganz so seamless, wie jetzt irgendwie so ein Cowboy so draufklipsen und los geht's und sein und pipapo, es hat schon noch irgendwie so ein bisschen so einen nerdigen, leicht friemeligen, ich stelle alles ein Charakter, aber bin an dieser Stelle relativ zufrieden.
Cool.
Die nächste News lasse ich mal aus, weil das haben wir nachher in den News nochmal, in einem anderen Kontext. Die habe ich zu spät reingeschrieben. Du hast deine erste Mac-App gecodet, Lukas.
Ja, korrekt.
Oho, in welcher Sprache denn? Tatsächlich in dem,
wie es... In Swift.
Oh, okay.
Ja. Und ja, war ganz cool eigentlich. Also kurz, was ist das für eine Mac-App? Die wird wahrscheinlich keiner von den Zuhörern tatsächlich brauchen, aber es geht darum, ich habe ja ein Split-Keyboard und wenn man ein Split-Keyboard hat, will man eigentlich seine Hände nicht mehr wirklich wegbewegen von der Tastatur und deswegen habe ich einen Trackpad, was quasi unterhalb von meinem Keyboard ist, das ich quasi mit dem Daumen bedienen kann. Dann habe ich nur noch das Problem, dass ich nicht scrollen kann.
Stimmt, ja.
Weil
klar.
Man auf dem Apple Trackpad halt zwei Finger braucht, um zu scrollen. Und man kann das auch leider nicht einstellen am Trackpad, dass man irgendwie sagt, irgendwie eine Zone ist Scrolling.
Und anstatt an deinen Daumen wie eine Würstchen zu klemmen, hast du?
Hab ich eine Mac-App gecodet, genau das ermöglicht. Und zwar kann man mit der einen Modifier-Key halten, also drücken, und dann die Maus bewegen und dann scrollt das Ganze. Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Research vorher gemacht. Gibt es da schon eine App, die das macht? Und es gibt tatsächlich eine, die kostet aber 10 Euro. Und
dann hast du dir gedacht, dann investiere ich doch lieber mal 10 Tage.
Nee, so lange hat es jetzt nicht gedauert. Aber man muss natürlich schon sagen, also sorry, das ist ja wohl so ein kack kleiner Use Case. Die App muss ja wirklich nicht viel machen, wo ich mir so dachte, also sorry, dafür zahle ich doch wohl keine 10 Euro. Auch wenn ich einen Mac habe. Ja? Und habe dann eine Open-Source-App gefunden, die das macht. Die war bloß ein bisschen, naja, ich sage jetzt mal nicht kacke gecodet, aber halt ein bisschen lackluster, was so Features anging. man kann halt, also der Typ hat es dann so vorgesehen, ja, schreib doch einfach dann im Source Code, wenn du den Scroll Speed ändern willst oder den Modifier oder so.
Ja, schön, ja.
Ja, genau. Und dem seinen Code habe ich einfach genommen, also ich habe ihn tatsächlich vorher um Erlaubnis gefragt und habe dann mein eigenes Projekt aufgesetzt und ja, habe jetzt quasi so eine Menübar-App, wo man alles einstellen kann, was man will, Launch at Login, den Modifier einstellen, einen Trigger Delay definen, man kann einstellen, den Scroll Speed, soll es Natural Scrolling sein, sondern X- und Y-Achse scrollen und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hab's auch auf Reddit gepostet. Ich habe jetzt 20 Stars.
Immerhin. Was ich da ganz spannend finde, also gut, du hast es selber gesagt, das Programmieren selber wird jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man länger googeln, um irgendwie die APIs ja, zu finden, als ja, es richtig. Tatsächlich zu coden.
Tatsächlich.
Was mich jetzt interessieren würde, wie war denn so das Setup, also das Reinkommen in das Ganze? Also wie ist der Schritt irgendwie von, ich mache einen Xcode auf, bis hin, ich habe das erste Ding, das kompiliert. Ist das irgendwie straightforward? Das ist oder?
Instant.
Okay.
Also das Einzige, was ich da ein bisschen kacke fand, war Doku, weil, also es gibt eine Swift-Doku, es gibt auch eine gute Doku für so Swift-UI und für AppKit, aber AppKit ist halt auch nur für iOS-Apps.
Ja, korrekt.
Also ja, wenn du halt irgendwie eine iPadOS-App oder eine iOS-App machen willst, da gibt's plenty of documentation, aber bis du mal rausgefunden hast, wie du diese Accessibility-API ansprichst, Da suchst du durch diverse Stack Overflow Threads und versuchst dir dann irgendwie die Code-Snippets zusammenzusuchen oder suchst nach einem Repo, was sowas schon mal gemacht hast und kopierst dir dann da den Code von. Also das war echt überhaupt nicht geil.
Ja, verstehe, aber das ist schon mal spannend, weil ich krieg's halt immer von Leuten, die in Java einsteigen, mit, die halt sagen, also der Schritt von ich öffne IntelliJ bis hin zu, ich habe irgendwas, was läuft, ist halt mit Maven und mit der richtigen Struktur und Source Main Java und Pomix XML und was ist das alles und ist es Cradle oder Maven oder kann ich nicht einfach eine Public Static Void Main String Array Args, das sind halt so ein paar Dinge, die ein bisschen schmerzen. Finde ich aber gut, dass es bei Swift offensichtlich dann nicht so war.
Nee, tatsächlich, also du hast halt auch keine vielen Packages, ne? Also das ist nicht so, dass du da einen also natürlich hast du, es gibt schon Packages, die du auch über so eine Package Registry dir holen kannst. Da habe ich auch eins installiert für dieses Launch at Login, aber sonst hast du halt alles in der Standard Library. Das ist ja alles von Swift und ja, was ich da immer ein bisschen komisch fand, sind auch die Importe, weil du importierst dann quasi immer das ganze Package.
Ja, genau.
Du import Cocoa oder import Swift UI und er auto-importet dir das auch nicht, was ich mega kacke finde. Also wenn du irgendwas eintippst oder kopierst und dann fehlt aber der Import, dann checkt er das einfach nicht. Du musst dann nochmal selber drauf kommen, ach, mir fehlt der Swift UI Import.
Also habe ich Java programmiert vor 20 Jahren.
Ja, das ist absoluter Pain. Aber ja, sonst fand ich es eigentlich ganz cool. Und ja, es gibt jetzt tatsächlich auch Leute, die das benutzen neben mir, was ich auch sehr, sehr cool finde.
Ja, dann pack doch mal den Link zum Repo in die Show Notes.
Sehr gerne. Ich habe auch schon zwei Feature Requests sogar gekriegt, die ich beide schon implementiert habe.
Ja, sehr gut. Cool. Ja. Freut mich. Also, und was vielleicht dann auch nochmal schön ist, dass es vielleicht auch Menschen mit Beeinträchtigungen sinnvoll finden.
Richtig. Und nutzen. Ja, das ist natürlich auch, also es ist eine Accessibility-App auf jeden Fall. Und ja, wenn man jetzt rein theoretisch auch nur irgendwie eine Hand hätte, dann kann man das da natürlich genauso gut benutzen. Mit genau meinem Setup, was ich ja sogar benutze. Also es ist schon ganz geil. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas noch kurz sagen. Genau, man kann es sogar mit Brew installieren.
Woohoo.
Das war auch ganz cool. Ich habe mir nämlich einen, also ich habe es jetzt nicht in den Original.
Das ist ein Tab gemacht wahrscheinlich.
Genau, ich habe einen Tab gemacht und habe dann da einen Cask gemacht und das war echt übereinfach.
Ja, also der Workflow von Brew ist.
Das ist ja insane. Ich dachte jetzt irgendwie, da muss ich irgendwie zehntausende Workflows in GitHub irgendwie machen, der mir dann irgendwas paketiert und keine Ahnung was. Nö.
Ja, vor allem, wenn es tatsächlich nur ein Binary ist und du nichts linken musst oder
genau.
So, ist es.
Das ist übereinfach. Ich habe einfach nur eine ZIP, wo meine .app-File drin ist, die ich dann, den Release muss ich immer manuell machen, aber das ist auch nicht tragisch. Und dann sage ich einfach in dieser Brew, in dieser Cask-File, an welche URL geht der, dann macht mir dann so Variablen-Replacement mit der Version, dann muss ich den Hash anpassen von dem Artefakt und fertig. Genau. Alles. Also das ist echt krass.
Und deswegen wundert es mich auch immer, wenn irgendwie ziemlich große Tools einfach nicht in Brew verfügbar sind. Ich glaube, das
verstehe ich auch nicht.
Nur Ignoranz oder irgendwie der Entwickler kennt es nicht und nutzt Linux oder so. Also keine Ahnung.
Aber Brew geht ja auch auf Linux. Also,
ist korrekt, ja.
Also weiß ich nicht. Das ist echt, also die Experience war ich erstaunt, wie einfach das ist.
Nice. Auch erstaunt war ich von einem Meetup. Und zwar war ich auf dem Meetup für Software Defined Vehicle und Autonomous Driving. Und jetzt fragst du dich, was habe ich denn mit Software Defined Vehicle und Autonomous Driving zu tun?
Du hast einen Tesla oder nicht?
Ich besitze einen Tesla, ja, aber beruflich halt nichts. Ne?
Ach so, ja.
Das lag aber daran, dass das Meetup von einem sehr netten Geschäftspartner von uns organisiert wurde, der das beruflich kann man schon sagen, mitmacht. Und deswegen habe ich mich da eingeladen und war dann dort und war dann doch relativ überrascht. Also es war ein riesiges Meetup. Es ging von 18 bis 22 Uhr.
Okay.
Und es wurde, also gut, es gab Vorträge, sowas irgendwie autonomes Fahren und so. Das geht jetzt alles in die Details. Davon möchte ich jetzt nicht berichten. Wer sich dafür interessiert, der wird andere Quellen dafür haben. Und was ich da relativ spannend fand, ist, dass einer der Meetup-Kooperationen war das TUM Autonomous Racing Team.
Ah, okay.
Und das Meetup bestand darin, dass man eine Rallye, also ein Race angeschaut hat, parallel, welches auf der Rennstrecke, auf der legendären in Indianapolis stattfand, nämlich von der Größe her tatsächlich fossilen Brennstoffen betriebene Formel-1-artige Boliden, die, und jetzt kommt der Punkt, komplett autonom fahren.
Okay.
Und das war das Rennen.
Cool.
Und jetzt muss ich da ein paar Caveats machen. Es ist schon so, dass ich mich begeistern kann für Autorennen. Das finde ich schon ganz nett, das anzuschauen, auch ganz spannend. Ich schaue ab und zu auch die 24 Stunden von Le Mans so an. Aber das, was da halt autonom passiert, ist echt extrem langweilig.
geil.
Also das Rennsetup ist wie folgt. Das Qualifying besteht darin, dass die Fahrzeuge in mehreren Runden versuchen, so schnell wie möglich zu fahren.
Mhm.
Und das ist halt, also so Auto fährt auf gerader Strecke sehr schnell.
Ja.
War jetzt nicht so spannend.
Ja.
Und dann ist der zweite Teil 2 versus 2, also oder one against one, also 2,
mhm.
Weil die Dinger halt nicht irgendwie in einer großen Gruppe fahren können.
Weil die sich sonst crashen.
Genau, weil die halt
2. Aber genau das wäre doch das Interessante.
Ja, aber das kam tatsächlich und ich traue mich jetzt nicht, mich drüber lustig zu machen.
Hast du damit?
Also das wurde ja mit organisiert von dem Racing-Team der TUM, der Technischen Universität München. Und gut, es hat geregnet und so und es war dann auch der zweite nach der Regenpause, die dann auch irgendwie eine Stunde gedauert hat und so. Aber rate mal, welchen Boliden es komplett zerbröselt hat beim VMAX-Qualifying.
Den von der TUM?
Ja, genau.
Geil.
Ja, also ich denke, es ist ein Totalschaden. Da hat dann irgendwie jetzt Kurve nicht gekriegt und irgendwie ausgebrochen hinten und konnte dann auch nicht mehr stabilisiert werden und war dann halt, ist dann halt in die Seite rein. Und ja, Videos gibt es bestimmt irgendwo im Internet. Fand ich ganz toll, aber ich glaube, bis Autonomous Racing mal ein Ding wird, braucht es noch ein Weilchen. Wozu geht man zu dem Meetup? Genau wegen dem Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen, Lukas.
Echt? Geil, dann muss ich da auch hin.
Also ich glaube, es hätte für jeden Teilnehmer eine Partypizza gereicht. Es waren so viele Partypizzen da und dann waren da irgendwie die Hälfte übrig und 1000 Sorten und krass und immer wieder neue und toll und alle waren schon fix und fertig.
Ja.
Und dann kam so gegen 20 Uhr nochmal peruanisches Catering. Und es waren halt so wieder so zig Trays mit irgendwie Tacos und irgendwelches Zeug mit Kartoffeln und Stärke und Maniok und Chili und alles scharf und krass. Und man konnte gar nicht so viel essen, wie da war. Also wenn du mal dich wirklich satt essen möchtest, dann sei dir das Software-Defined Vehicle Meetup in München sehr ans Herz gelegt.
Okay, sehr gut.
Jetzt habe ich ja ein E-Bike.
Okay, ja.
Brauche ich auch einen E-Reader.
Ja.
Kannst du mir da einen empfehlen, Lukas?
Nee, ich kann nicht lesen.
Kannst nicht lesen, ja. Also ich habe hier einen Kindle.
Hey, ich dachte, du warst so angetan von dem Tolino-Ding.
Ja, das ist halt auch wieder eine Closed-Plattform und ich bin halt
ja,
so.
Ja, okay.
Also ich habe hier ein Kindle und ich will halt den Kindle nicht, weil das halt, also erstens. Ja.
Halt Scheiße, Amazon.
Genau, also wir kriegen gerade tausende Bewerbungen von Menschen, die von Weltbild entlassen wurden, weil Weltbild ja jetzt pleite ist.
Mhm.
Und turns out, was mit den E-Books passiert, die du bei Weltbild gekauft hast.
Weg.
Genau.
Geil.
Die waren nämlich auch auf dem Tolino. Und wenn man da jetzt nicht rechtzeitig irgendwie sich die E-Pops irgendwie halblegal da raus extrahiert hat, dann sind die halt einfach weg. Dann stellt Weltbild den DRM-Server ab und dann sind die weg.
Ja.
Und ich habe mir jetzt zwei angeschaut. Es gibt den Kodo.
Ja.
Der Kodo ist allerdings echt ein bisschen eigentlich nur eine Software. Und ich frage mich, ob Kodo mit dem Books funktioniert. Kennst du den Books?
Ja, den Books habe ich tatsächlich, also nicht den die E-Reader direkt von denen, sondern das Palma.
Das Books Palma.
Ja, weil das
habe ich mir auch angeschaut. Also das Palma versucht ja so ein bisschen so ein Zero Distraction Phone zu sein.
Genau, genau.
Und stellt so ein bisschen das E-Readen in den Hintergrund, also das kann man da schon auch damit machen,
ja.
Aber so Dinge wie Refresh Rate und so sind da auch nochmal halt optimiert, sodass man damit auch irgendwie so, ich sage jetzt mal, ein zurückgenommenes Smartphone hat. Was mich da halt hauptsächlich interessiert, sind die E-Reader von
ja, die Go-Series.
Ja, genau, die Go-Series.
Ja, aber das ist doch voll geil, da ist Android drauf.
Da ist Android drauf, genau. Aber die Frage ist halt, mit welcher Plattform funktionieren die gut? Also wo lese ich dann tatsächlich meine E-Books?
Ja, jede Android-App. Da gäbe es auch tausend, oder nicht?
Gibt es da irgendwas, was sich dann
bestimmt
synchronisiert mit meinem, was ich dann synchronisiert?
Mit dem Fortschritt?
Ja, genau. Also ich will praktisch irgendwie so auf dem iPad mal was lesen können und dann will ich auch, also du verstehst, was ich meine.
Ja, okay, aber da hast du schon. Ja, verlangst du schon viel, meine Mutter.
Ja, aber das will ich halt. Also ich will halt sowas ähnlich. Ich habe jetzt gerade alle meine E-Books irgendwie gemischt, entweder in Apple E-Books, wenn ich die irgendwie Third-Party gekauft habe, oder ich habe es in meiner Kindle-App und nichts davon funktioniert halt komplett global. Das heißt, ja. Ich muss es entweder auf meinem iPad anschauen, Klammer auf, wo man nicht gut lesen kann, Klammer zu, oder ich habe es halt nur in meiner Kindle-App und dann schaue ich es auch nur auf dem Kindle an. Also ich will so eine rundum sorglos, vielleicht sogar self-hosted Book-App,
ja,
in der ich alle meine gekauften E-Books irgendwie sortieren kann. Und ich kündige das jetzt hiermit an. Zwei Wochen nehme ich jetzt noch Empfehlungen entgegen und dann würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich sogar den Books Go kaufen.
Ich würde das vorschlagen, ja. Also Books habe ich jetzt schon mehrmals gehört, ist eigentlich super. Ich habe mir sogar echt auch überlegt, ob ich mir einen Books Palma holen soll, weil ich ein bisschen weg von Social Media will, aber trotzdem noch einen Phone haben will, was halt Apps kann. Aber das Palma hat keine SIM-Karte.
Genau, hat keine SIM-Karte. Das ist kein, ja, Telefon. Das ist einfach
und das
nur.
Das finde ich halt kacke.
Ja.
Weil hätte das einfach eine SIM-Karte oder eSIM, dann perfekt. Dann kann ich damit auch noch telefonieren ein bisschen, irgendwie so ein bisschen chatten, aber halt nicht mehr irgendwie die ganze Zeit auf Instagram, auf TikTok und so ein Scheiß. Das finde ich eigentlich ganz geil, aber naja.
Ja, also genau, also so ähnlich ist es bei mir auch. Also ich will erstmal distraction-free sein, also ich will keine Notifications reinkriegen und die auch nicht managen müssen. Ich will nicht die Möglichkeit haben, große Apps zu switchen und ich will aber vor allem ein sehr angenehmes Lesegefühl, weil es stresst mich schon ein bisschen, so in so ein knallig leuchtendes iPad irgendwie reinzuschauen. Das ist irgendwie nach einer Stunde oder so, ist es nicht mehr schön.
Ja. Okay.
Gut, dann kommen wir jetzt ganz kurz zu den News. Wirklich nur
Also das erste können wir skippen.
Ja, ich fand es aber ganz spannend. Also Monument Valley wird als Netflix-Game rauskommen, das neue Monument Valley 3.
Was ist Monument Valley?
Ein ganz, ganz, ganz erfolgreiches iOS-Game. Wahrscheinlich so, was die Indie-Games betrifft, hätte ich jetzt schon gesagt, in den Top 3. Vielleicht nach Altos Valley und irgendwie dieser Bird, dieser Vogel, der da irgendwie so rumhoppelt. Mhm. Ich glaube schon, dass das irgendwie so ein ziemliches Fuck you Richtung Apple Arcade ist.
Ja, wahrscheinlich.
Denkst du, Netflix will da irgendwie Gas geben?
Ich denke mal, sie haben jetzt nicht unbedingt dieses Game Studio für nichts gemacht, ne?
Ja, wahrscheinlich schon.
Also ich denke schon, dass sie da jetzt zumindest noch 1-2 Jahre versuchen werden, da was Cooles aufzubauen.
Was an der Stelle ja besonders lustig ist, ist, dass sie ja nicht einen eigenen App Store haben, sondern wirklich jedes Game als eigenen Download, als eigene App anbieten.
Ja.
Und dann geht's halt einfach nicht, wenn du dich nicht mit Netflix einloggst.
Ja, sehr gut, oder?
Spannendes Konzept. Gut, man kann uns jetzt auch ganz offiziell über die Apple Podcast Web App im Web hören.
Ja, cool. Immer mehr Sachen von Apple einfach im Web.
Also,
zuerst Maps, jetzt,
genau, jetzt Podcasts. Vielleicht haben die tatsächlich irgendwie so ein Framework gebaut, mit dem man irgendwie ganz einfach dieses
Wahrscheinlich. Fünf,
ich denke schon, weil.
Boah, wie geil wäre das denn?
Ja, ich.
Markus!
Ja,
ich. Alter!
Ich glaube.
Stell dir vor, das würden die veröffentlichen.
Also, ich denke schon, dass es in die Richtung geht.
Alter, scheiß auf Web-Frameworks.
Ja, genau.
Scheiß auf die Web-Frameworks.
Also, jetzt mal, ja, also das sind jetzt natürlich die Rumors, die jetzt so in der Tech-Bubble hochkommen, weil es gibt ja schon Numbers und Keynote und Pages und jetzt Apple Maps und Apple Maps auch zum ersten Mal mit einer, also grafisch passiert ja einiges, also auch so mit 3D und so, also da muss man schon, es ist Metal im Hintergrund, also dieses 3D-Framework und das dann irgendwie, vielleicht haben sie da mit WebGL oder vielleicht sogar mit WebAssembly mit was da Dinge gemacht und jetzt diese Podcasts-App und vielleicht sind es so die ersten Proben und vielleicht sehen wir dann bei der WWDC nächstes Jahr das erste Swift-basierte Web-Framework. Jetzt stell dir mal vor, du hast dann nicht nur, momentan ist es ja so, dass du als React-Benutzer oder als React-Entwickler sagst, ich spare bei der App-Entwicklung und pack da React rein.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, das Gegenteil wäre der Fall.
Das wäre so geil. Also ich muss dir sagen, die Sprache Swift,
super.
Das ist so geil, super. Wirklich. Die haben einfach verstanden, was eine Sprache geil macht und haben das da einfach eingebaut. Weißt du, das nimmt so Konzepte auf, die so angenehm sind, damit zu entwickeln und das sind so geile Ergonomics, die du da drin hast. Also finde ich echt top.
Ich finde die IDE abgrundtief scheiße.
Ja, also Xcode ist wirklich der absolute Dreck.
Es gibt übrigens eine Alternative von JetBrains.
Wirklich?
Ja, gibt es.
Oh mein Gott, das muss ich installieren. Muss
ich mir mal anschauen. Also,
ich kann da keine Vim-Motions drin haben, Markus. Das ist der absolute Horror.
Also das würde mich, aber alleine schon so Autovervollständigung ist nicht richtig und Formatierung und ich habe schon ein paar Mal probiert, die Fenster, die so rumfliegen und das ist alles irgendwie nicht so geil. Es gibt auf jeden Fall was von JetBrains, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich nur, wenn man JetBrains kennt, wenn man dann halt seine ganzen Shortcuts und Plugins irgendwie wiederverwenden kann. Die nächste News lassen wir weg. Das ist echt ein tiefes
Ding. Sehr tiefes Ding.
Das ist vielleicht mal ein Thema der Woche. Dann drei lustige News aus der Softwarewelt als finaler Abschluss.
Und das ist wieder genau das Gegenteil. Das ist so krank. Guck dir alleine diese Seite an von dem ersten Ding.
Gell, das ist schon.
Ist halt wieder so, das ist.
Aber das ist das Web-Framework, Lukas, nachdem wir so lange gesucht haben. Also, wovon reden wir? Wir reden von Mono. Die Mono-Plattform war ja das .NET Framework, mit dem man überall entwickeln konnte, auf jeder Plattform, der Java oder vielleicht sogar JVM, ich muss eher sagen JVM-Competitor, den Microsoft ins Rennen geschickt hat. Ja, und den haben sie jetzt abgestoßen, möchte man sagen. Sie haben ihn nämlich
an Wine übergeben.
An die schlimmste Software, die irgendwie auf dieser Welt existiert.
Das ist ja, aber wie lustig ist das denn? Die Windows Maker geben das .NET Framework, also das Mono Framework, an die versuchen, Windows auf Linux zu machen. Ach, das ist ja lustig.
Das ist so, wir sind mal einmal Full Cycle gegangen, oder?
Ja, das ist ja wirklich, das ist ja Ironie in sich.
Ironie des Schicksals. So, hey, wollt ihr nicht auch noch unseren Abfall haben? Wir haben jetzt irgendwie so 10 Jahre versucht, irgendwie uns zu klonen. Jetzt geben wir euch mal hier so den Abfall, den wir nicht mehr verwerten können. Und ich glaube sogar, dass Xamarin da jetzt auch noch Teil von ist, oder?
Boah, das ist auch alles so scheiße. Also, sorry hier an Löw und Seiler.
Bitte keine bösen
an der Stelle, aber das ist doch wirklich, guckt euch diese Seite auch an, das ist doch einfach scheiße. Ja, ja, egal.
Das steht halt, das steht für mich so für die alte Welt einfach.
Ja, es ist ja auch so. Aber naja, gut, gehen wir weiter.
Gehen wir weiter. Alte Welt. Ich habe es auf LinkedIn so angekündigt. Stell dir mal vor, Microsoft würde sagen, wir machen jetzt 40 Jahre lang Word. Wir haben ein paar Millionen Zeilen von Code. Und wir kommen mit dem Scheiß einfach nicht mehr klar.
Mhm.
2025 hören wir auf, überhaupt es zu ermöglichen, Word zu installieren. Könnt ihr euch.
What the fuck?
Das ist passiert mit dem Platzhirsch des Notensatzes, nämlich mit Finale.
Okay.
Finale, die Witze schreiben sich von selbst, weißt du, Finale.
End of Finale, Finale,
alles toll. Der Chefentwickler hat sich ganz genau so
verabschiedet
und hat gesagt, hey, pass mal auf, wir haben ein paar Millionen Zeilen von Code, wir kriegen es nicht mehr hin, sorry Leute, in jährlichem Zyklus irgendwas von Value zu entwickeln, ohne euch das Geld aus der Tasche zu reißen. Wir hören auf.
Wenigstens ehrlich. Wenigstens ehrlich.
Also. Wir können den Value nicht delivern. Wir sehen es einfach nicht, dass es uns gelingt, mit diesem Scheißhaufen von Code noch irgendwas zu machen. Wir sind raus.
Geil. Ja, das ist ein würdiger Abgang.
Ja, fand ich auch. Also,
schade um die Software natürlich, aber.
Ja, also vor allem, stell dir das mal vor, du bist ein Verlag und dein.
Ja, aber vor allem, also sorry, dann kann man doch auch einfach mal sagen, genau dafür ist doch Open Source gut. Dann geh doch hin und sag,
auch gedacht. Also
dann veröffentlich halt den scheiß Source Code und sag, ey Leute, wir hören auf, ihr könnt es eh nicht mehr downloaden dann. Wenn die Community das übernehmen will, dann könnt ihr das gerne machen. Der Code ist scheiße, viel Spaß damit.
Die Frage ist halt, ob die nicht vielleicht kommerzielle Third-Party-Libraries nutzen.
Ja, das kann halt sein.
Aber dann lass die halt weg oder so. Also,
ja, dann mach halt den Core öffentlich, genau, oder was also, weiß ich.
Aber das machen sie jetzt nicht. Aber, und das finde ich relativ bold, die haben sich einfach mit einem Competitor zusammengetan, nämlich mit
Dorico
Steinberg.
Ach so, und das ist
damals gekauft worden von Steinberg. Und man kriegt jetzt ein unglaublich unverschämtes Crossgrade von, ich glaube, 100 Euro oder so. Und die Software kostet normalerweise 600, 700.
Okay.
Wenn man Finale gekauft hat, dann kriegt man irgendwie Dorico hinterhergeworfen. Es gibt keinen direkten Importer, beziehungsweise vielleicht wird gerade dran gearbeitet, aber Stand heute gibt es keinen direkten Importer. Und das finde ich relativ schön. Die empfehlen jetzt nämlich, dass man den Music XML Standard verwendet, die Dateien vom einen ins andere Format zu kriegen, und das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Lobbyarbeit. für diesen Standard. Ich habe ja Freunde, die in dem Bereich arbeiten, und da ist es schon so, das, was immer so ein bisschen als stiefmütterliches Kind, aber eigentlich als Rundum-Sorglos-Lösung bekannt ist. Also wenn ihr Noten setzt, bitte nicht mehr Finale kaufen. Und Dorico wird jetzt wohl zum neuen New Kid on the Block. Und ich bin gespannt und ich freue mich, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Und das war die News von vorhin oder der Feedback und Rückblick, den ich nach hinten gelegt habe. Ich habe es mir jetzt auch gekauft in der Pro-Version, weil Steinberg gerade richtig gute Angebote hat. Ich glaube sogar 50% auf Cubase Pro oder so. Also Lukas, wenn du irgendwie einsteigen möchtest in irgendwie eine...
Nee.
Willst du nicht?
Bist
du
bei... Ich bleib bei Apple bei Voice Memo.
Ja, Apple Voice Memo, ja, das stimmt. Das ist jetzt halt ein Game Changer geworden. Ja,
richtig. Lustigerweise, wer aber sein Source Code oder wer jetzt wieder Open Source ist, das ist halt auch so lustig. Ja, ist halt Elasticsearch. Das ist halt
jetzt, aber nachdem wir wirklich literally 20 Manntage gebraucht haben in der Firma, um unseren Scheißcode von
vor allem in jedem Elastic Projekt
auf Open Search umzustellen. Also was ist
passiert?
Sind die
wieder Open Source?
Sind die wieder Open Source? Also was ist passiert? Elasticsearch hat, ich glaube inzwischen ist es länger als ein Jahr her oder so,
ja,
hat irgendwann mal gesagt, hey, uns gefällt es eigentlich nicht, dass Menschen mit uns Geld verdienen und wir davon nichts abkriegen.
Genau, deswegen.
Gruß geht raus an Amazon und Microsoft. Also das war so dann die Lex Amazon und Microsoft. Und sie haben dann Elasticsearch geun-open-sourced.
Genau, also haben dann quasi gesagt, ey, ab der nächsten Version haben wir diese Lizenz ihr dürft dann halt nicht mehr unser Produkt einfach so als Software as a Service verkaufen. Und Amazon hat gesagt, ja, dann halt nicht.
Dann machen wir halt einen Fork davon
in
den
Open halt,
Search und schmeißen den ganzen Bloat raus, den sowieso keine Sau will.
Und machen halt wirklich Open Source, ihr Ficker, und verdienen damit unser Geld. Und genau das haben sie gemacht. Und jetzt hat Elasticsearch wieder gemerkt,
oh, jetzt sind ja die ganzen Leute weggegangen, Mist.
Die Leute benutzen uns gar nicht mehr, ey, fuck. Und keiner will die neuen Features, die wir in Version 8 haben, weil dann auch nichts mehr kompatibel ist, weil wir die API so krass geändert haben. Ach, so ein Scheiß. Ja, dann machen wir jetzt alles wieder Open Source. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also ich würde jetzt auch sagen, also natürlich migrieren wir jetzt und tausend andere nicht wieder zurück.
Ja, warum also sollte man
der
auch?
Der Zug ist ab. Ja. Zudem ist der Trust halt jetzt völlig verspielt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Elasticsearch, ich habe es glaube ich schon mehrmals gesagt, insbesondere auch Kibana ist zu so einer fucking Bloatware geworden.
Ja.
Du hast einfach das, was es früher war, hier irgendwie so ein Workbook, ein bisschen Editor, so ein Index und da kannst du drauf suchen und gut ist, es hat sich so weit entfernt von diesen Kernfeatures, da wurde so viel Scheiß dazu, den man nicht braucht oder den wir, den der ganz normale Entwickler nicht braucht für den Einsatz von einem Log Aggregator oder für den Einsatz von einer Suchmaschine, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, dafür diesen ganzen Overhead von Elasticsearch in sich mit ins Boot zu holen. Und deswegen, die News ist, Elasticsearch ist wieder Open Source, aber ich befürchte, es interessiert niemanden.
Richtig. Was euch aber vielleicht interessiert, ist der Code der Woche. Und zwar habe ich da mal so eine kleine UI-Library mit reingepackt, nennt sich Pines und integriert mit Alpine.js und Tailwind, was ja zufällig genau der Stack ist, den ich in meinem Portfolio-Page benutze. Und ja, kann ich empfehlen. Das ist ganz cool. Das ist von dem Macher von Alpine.js, glaube ich auch. Und die, lustigerweise, die Macher von Alpine.js sind Maintainer bei Laravel, PHP, weil die haben die ganze Zeit nach irgendwas gesucht, wo sie halt ein bisschen Interactivity haben können, aber trotzdem noch alles Server-Side über PHP rendern können, haben dann eine eigene Library gemacht und dann haben sie nochmal irgendwie eigene UI-Libraries on top gemacht. Ist ganz cool und kann man halt verwenden in Projekten, wo halt Alpine.js mitverwendet wird und sieht echt schick aus, kann ich empfehlen.
Erinnere mich von der Formsprache ein bisschen an Schätzchen.
Richtig, ja, also es ist...
Es ist natürlich zugefallen.
Tatsächlich ähnlich. Und ja, deswegen finde ich es auch relativ schick. Kann ich empfehlen.
Ja, nice Sache. Schaut es euch mal an, wenn ihr irgendwie so eine schlanke kleine UI-Library sucht. Dann noch ein No-Code der Woche. Ich habe es dir gerade vorhin schon gezeigt.
Ja. Ich bin nicht beeindruckt.
Ich bin sehr beeindruckt.
Also es ist natürlich schon, es ist eine coole Spielerei, aber was will ich damit, Markus?
Ich dir jetzt noch sage, das ist 149 Euro.
Oh mein Gott, Markus.
Also es ist
eine. Also sorry, ich hätte jetzt gesagt, für 30 Euro oder so, ja, von mir aus. Also was macht diese App, die Markus da hat? Live nennt sich das Ganze. Und zwar kann man mit dem iPhone Sachen aufnehmen, irgendwelche Geräusche, die man im Leben, im Live so hat, irgendwie 10 Sekunden davon, speist die dann ein in die App am MacBook und dann macht er dir da draußen einen Beat.
Genau, und das funktioniert echt gut.
Ja, und wofür brauchst du das?
Also was war die Geschichte? Die Geschichte war, dass ich tatsächlich ein Interview, ich glaube, entweder war es mit Olafur Arnalds oder mit Max Richter, ich weiß es gar nicht mehr. Und er hat gesagt, dass das die größte Inspirationsquelle für sein Album war.
Aha.
Da habe ich mir gedacht, Mensch, schau es dir mal an. Es ist mir schon mehrmals irgendwie als Newsletter reingefallen, weil ich auch noch Samples von XLN Audio habe, so heißt die Firma. Und ja, schau es dir mal an, vielleicht ist es tatsächlich gut. Und ich finde es wirklich gut. Also was macht man damit? Man hat, also es ist so der Provokateur von Happy Accidents. Du nimmst irgendwas auf. Er sliced es dann anhand der Transienten. Das heißt, er kennt dann die einzelnen, was weiß ich, irgendwie so die einzelnen Trommeln, in Anführungszeichen, Trommelschläge.
Machen wir jetzt ASMR.
Machen wir jetzt ASMR, genau. Und dann werden diese Slices in mehr oder weniger deterministische Beats gepackt und diese Beats klingen okay. Also man kann dann damit originelle, sehr schimmernde, sehr divers in der Klangfarbe auch sehr experimentelle Beats bauen und die dann auch sehr feingliedrig bearbeiten. Und ich finde, das ist schon ein Use Case. Also du hast in dieser ganzen Ambient...
Ja, aber doch, ja, du kannst dir dadurch Inspiration holen von mir aus. Aber für 150 Euro... Also sorry, da kann ich mir auch irgendwo anders...
Gut, ich habe es im Angebot gekauft, aber es waren halt 100 Euro oder so. Aber es waren
trotzdem... Also für 100 Euro, weißt du, wie viele Döner du dafür kriegst?
Es ist halt ein Profi-Tool.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einiges davon jetzt in meine neuen Ambient-Releases irgendwie reinfallen wird.
Ja, dann will ich's hören.
Ja, genau, dann beweise ich das in Zukunft.
Ja, beweis das doch mal.
Live.
Ich würde mal gerne eine Bilanz über dein letztes Album haben, wie viele VSTs und Audioprogramme und Audio-Tools prozentual du genutzt hast. Ja, da hätte ich gerne mal eine Bilanz. Das würde mich echt interessieren.
Aber wahrscheinlich, mich interessiert es nicht aus.
Ich schätze 4%. Und das ist schon großzügig.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
Ja.
Ja. Ja. Aber ich habe halt die anderen, ne? Ich habe die halt
du
auch.
Du hast die halt. Ne?
Also manche Leute sammeln halt Briefmarken.
Haben andere, oder nicht haben.
Andere sammeln ja irgendwie tote Schmetterlinge, die sie an die Wand hängen. Schau dir hier, kein einziger toter Schmetterling.
Naja.
Dafür aber VST-Instrumente.
Was wir noch sammeln, sind Podcast-Folgen.
Wir haben die 123. jetzt abgedreht.
Naja, noch nicht. Wir verabschieden uns jetzt natürlich noch.
In der Tat, ja.
Ja. Ja, die Excentra sucht Entwickler, die und EXP.
Entwicklerinnen, wir stellen gerade ein, wenn ihr zum Beispiel von der Weltbildpleite betroffen seid, dann bewerbt euch bei uns. Wir sind wahrscheinlich gerade einer der wenigen, die noch einstellen. Java, Vue, TypeScript, sowas in die Richtung. Ihr erreicht uns auf explore-erforschen.de, also explore.de. Und dort unter der Karriereseite, die Excentra-Seite, wird demnächst deprovisioniert. Und wenn ihr uns mal einen Kaffee spendieren wollt, dann geht auf buymeacoffee.com, Code Culture.
Und wenn ihr mir ein Spezi spendieren wollt, buymeaspezi.com. Ja.
Nicht /Code Culture.
Nee, tatsächlich.
Woher weißt du dann, ob das Spezi für dich ist oder für Code Culture?
Das könnt ihr ja dann in die PayPal-Nachricht reinschreiben.
Sehr gut, ja. Okay, ja, das ist gut. Ja. In diesem Sinne, tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Mache ich noch ein Beat mit live.
Ja, und der wird der nächste virale Hit, so wie Eis Matcha Latte zu spät beim Pilates.
Ich glaube, ich nehme das jetzt auf. Ich nehme genau dieses Sample und pack das in. Ich kann es ja hier aus dem Podcast nehmen.
Ja.